HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Papstposse, was Theologen und Weggefährten zur Debatte um Benedikt den 16. sagen. Die Schule, wo alles begann, das Canisius-Kolleg in Berlin, 10 Jahre nach der Bekanntmachung hunderter Missbrauchsfälle. Und unser Sonntagsthema, wer spricht denn da? Die Stimme des Gewissens. Das war kirchenpolitisch eine spannende Woche für die katholische Kirche. Denn Ex-Papst Benedikt, der sich dem Schweigen und dem Gebet widmet und sich ausdrücklich zur Unterordnung unter den amtierenden Papst verpflichtet hatte, er trat aus dem Schatten. In einem Buch des erzkonservativen Kurienkardinals Robert Sarah hat er begründet, warum es vom Zölibat, also der verpflichtenden Ehelosigkeit der Priester, keine Ausnahmen geben dürfe. Der Zeitpunkt dieser Einlassung Benedikts ist überaus bedeutsam, denn gerade schickt sich Papst Franziskus an, sich ebenfalls zu dieser Frage zu äußern und eventuell Ausnahmen vom Zölibat zuzulassen. Denn im Amazonasgebiet, wo die Menschen wegen Priestermangel monatelang auf eine Messfeier warten, ist das ein Thema. Da könnten verheiratete Männer, die man zu Priestern weiht, Abhilfe schaffen. Die Bischöfe des Amazonasgebietes hatten den Papst bei der Amazonas-Synode im Herbst mit überwältigender Mehrheit darum gebeten. Nun hat sich die Lage in dieser Frage mit der Äußerung von Benedikt extrem zugespitzt. Jetzt steht, aus der Ferne betrachtet, Papst gegen Papst. Besser gesagt, Ex-Papst gegen Papst. Barbara Schneider berichtet, was Theologen und Weggefährten zur Debatte um Benedikt den 16. sagen.
Als schweigender und betender Papst reinzugrätschen, ehemaliger Papst reinzugrätschen, ist ein übles Foulspiel und beschädigt den amtierenden Papst und damit das Papsttum, das wichtigste Amt in der katholischen Kirche. Das ist ein No-Go, er hat die Grenze überschritten.
In der neuen Veröffentlichung sieht der katholische Kirchenrechtler Thomas Schüller aus Münster einen Affront. Hatte Benedikt der 16. doch bei seinem Rücktritt vor 7 Jahren angekündigt, fortan zurückgezogen zu leben. Dass er sich jetzt quasi in das Tagesgeschäft von Franziskus einmischt, wirft Fragen auf. Wo sind die Grenzen des publizistischen Engagements des zurückgetretenen Papstes zu ziehen, ist dabei nur eine Frage. Die andere, welche Rolle kommt Benedikt überhaupt zu? Welchen Status hat er? Der Münchner Dogmatiker Bertram Stubenrauch betont, dass hier eigentlich jemand über den Zölibat schreibt, der nur noch Bischof ist.
Der Eindruck, wie gesagt, ist schon der, dass ein Papst noch einmal Stellung nimmt. Das ist der Eindruck, der übermittelt wird. Aber es ist kein Papst, der hier spricht. Er war Papst. Was er nach wie vor ist, er ist Bischof der römisch-katholischen Kirche. Aber Josef Ratzinger selber ist eben kein Papst mehr. Und deswegen entsteht diese ärgerliche Situation, dass man von 2 Päpsten redet. Aber es ist im Grunde doch eine Privatmeinung.
Dazu kommt, die weiße Soutane hat Benedikt nie abgelegt. Nach wie vor kleidet er sich wie der Papst. Auch auf dem ursprünglichen Buchcover ist er so abgebildet. Das hat Symbolkraft. Dass Benedikt jedoch im Vatikan als Schattenpapst fungiert, dem widerspricht der Benedikt-Biograf Peter Seewald. Benedikt arbeite als Schriftsteller, der auch im hohen Alter von 92 Jahren hochtheologische Aufsätze schreibe und treu hinter seinem Nachfolger Franziskus stehe. Seine Position zum Zölibat sei nicht neu.
Ich meine, kann man sich in eine größere Stille zurückziehen als in ein Klösterchen in den Vatikanischen Gärten, dass er dann hin und wieder als Schriftsteller da noch, wenn er gebeten wird, eine Art Gutachten schreibt. Naja, also da muss man ja froh sein, wenn man einen Mann von dieser Hochklassigkeit und von dieser theologischen Qualität hat.
Aus theologischer Sicht ist klar, Benedikt hat nicht die lehramtliche Autorität wie Franziskus. In der öffentlichen Wahrnehmung sieht das anders aus. Und so zeigt die aktuelle Diskussion um das Buch über den Zölibat, es fehlt an einer verbindlichen Festlegung zur Rolle eines zurückgetretenen Papstes. Kirchenrechtler Thomas Schüller sieht akuten Klärungsbedarf.
Es ist dringend notwendig, dass der jetzige Papst oder sein Nachfolger Regelungen erlässt. Es müssten folgende Themen geklärt werden. Wie ist der Titel? Denn der jetzige Titel ist eine freie Erfindung von Josef Ratzinger und seiner Entourage. Dann müsste dringend die Frage geklärt werden, welche Kleidung trägt er. Es kann nicht angehen, dass gleichzeitig 2 Männer das nur allein dem amtierenden Papst zustehende weiße Gewand tragen. Das heißt, also da müsste auch eine Regelung geklärt werden.
Die Regelungen sind dabei nur das eine. Das andere ist und bleibt die öffentliche Wahrnehmung. Der Salzburger Theologe Hans-Joachim Sander würdigt den Rücktritt Benedikts als eine historische Leistung. In Publikationen wie dem jüngsten Buch sieht er aber auch eine Gefahr.
Ich fürchte, er wird in Erinnerung bleiben als der Papst, der seinem Nachfolger das Leben schwer gemacht hat. Und das ist genau das, was sich für einen ehemaligen Papst verbietet. Ein ehemaliger Papst, weil er eben noch am Leben ist, darf seinem Nachfolger nicht das Leben schwer machen, nicht die Lehre schwer machen, weil er dann das Papstamt nachhaltig beschädigt.
Die Äußerungen von Ex-Papst Benedikt und die Folgen. Als der Aufschrei der kirchlichen Öffentlichkeit auch in den Ruhesitz von Benedikt XVI. Drang, da läuteten wohl auch dort bei ihm selbst und seinem Sekretär Georg Genswein die Alarmglocken. Sie beeilten sich, von einem Missverständnis zu sprechen. Nie habe man den Eindruck vermitteln wollen, dass Benedikt da sozusagen mit päpstlicher Autorität spreche. Und Benedikt sei auch nicht Co-Autor des Buches. Nun musste rasch das Buchcover neu gedruckt werden. Es hatte Benedikt als Co-Autor aufgeführt und zeigte ihn an der Seite von Kurienkardinal Sarah, dem Hauptautor, in weißer, also päpstlicher Soutane. Wer ist eigentlich dieser Kurienkardinal Robert Sarah? Christine Auerbach stellt ihn vor.
Die Segnung homosexueller Paare lehnt er ab. Eine Kommunion für Katholiken, die zum zweiten Mal heiraten, auch. In der kirchlichen Debatte über Ehe und Familie fiel Kardinal Robert Sarah mit gewagten Nationalsozialismusvergleichen auf. Und in der Gender-Theorie sieht er eine Bedrohung für Familie und Kirche. So sagte er bei einem Vortrag an einer päpstlichen Hochschule in Rom zum Beispiel dazu:
L'universo cattolico.
Die katholische Welt wird heute heftig erschüttert von der westlichen Mentalität, vor allem was die Definition der Geschlechter betrifft.
Alla definizione di genere.
Kurz: Kurienkardinal Robert Sarah ist erzkonservativ und gilt als Gegenspieler für den Reformkurs von Papst Franziskus. Als Präfekt der Liturgiekongregation ist er dabei einer der mächtigsten Männer im Vatikan und als eine Art Liturgieminister für alles zuständig, was in der römisch-katholischen Kirche mit dem Gottesdienst und den Sakramenten zu tun hat. Der Weg in den Vatikan war dabei nicht vorgezeichnet. Geboren vor 74 Jahren in einem kleinen Dorf in Guinea, Westafrika, bekehrten erst französische Missionare seine Eltern zum Christentum. Doch einmal zum Priester ernannt, startet Sarah eine steile und frühe Karriere. Schon mit 34 Jahren ernennt Johannes Paul II. Ihn zum damals jüngsten Bischof der Welt. Inzwischen ist er der höchstrangige Afrikaner der Weltkirche. Zwar betont Sarah, dass er loyal zum derzeitigen Papst Franziskus stehe, doch macht er auch keinen Hehl daraus, dass er dessen Reformpläne ablehnt. Schon 2017 war es dabei zu einem öffentlichen Streit zwischen ihm und dem Papst gekommen, rund um die Übersetzung liturgischer Texte. Der Papst rügte Sarah dabei öffentlich, ein beispielloser Vorgang. Im Streit um das Zölibatbuch sieht sich Robert Sarah fälschlicherweise der Lüge bezichtigt und schreibt auf Twitter von einer Diffamierung außerordentlicher Größe. Im gleichen Tweet veröffentlicht er am Montag drei Briefe, die die Zusammenarbeit mit dem emeritierten Papst Benedikt XVI. Bei dem Buchprojekt belegen sollen. Aus den Briefen erschließt sich aber keine wirkliche Co-Autorenschaft und am folgenden Tag dementiert der Privatsekretär von Benedikt XVI., Erzbischof Georg Genswein, eine Co-Autorenschaft des ehemaligen Papstes.
Eine turbulente Woche in Rom und in der katholischen Weltkirche, ein Ex-Papst und ein Papst und die Frage nach der Ehelosigkeit der Priester. Vor genau 10 Jahren wurde das Canisius-Kolleg der Jesuiten in Berlin zum Epizentrum eines anderen Erdbebens, das die katholische Kirche erschütterte. Und es war gewaltig und es hat vor allen Dingen zu dem Zeitpunkt die katholische Kirche in Deutschland erfasst. Bis heute ist dieses Erdbeben und seine Folgen nicht beendet. Damals wurde bekannt, dass es wahrscheinlich hunderte Fälle sexualisierter Gewalt durch Jesuiten in dieser Schule gegeben hatte. Der Orden ging durch seinen Schulleiter Klaus Mertes in die Offensive, was jahrelang unter dem Deckel war, kochte hoch und veränderte alles in der katholischen Kirche dieses Landes. Margarete Steinhausen erinnert.
Am 14. Januar 2010 informierten drei ehemalige Schüler des Berliner Canisius-Kollegs den damaligen Direktor Klaus Mertes über zahlreiche Missbrauchsfälle in den 70er Jahren. Die Täter waren zwei Jesuitenpatres, die an der Schule unterrichtet hatten. Klaus Mertes über seine Begegnung mit den Opfern.
Nachdem ich mit denen gesprochen hatte, war mir klar, erstens, das sind glaubwürdige Geschichten. Das habe ich denen dann auch gesagt. Ich glaube ihnen das. Und das Zweite, was mir da in dem Moment klar wurde, ja, dann muss es ja mindestens noch 100 Opfer, wenn nicht mehr, geben, die ebenfalls betroffen sind.
Pater Mertes machte die Taten durch einen Brief an 600 ehemalige Schüler öffentlich. In der Folgezeit brachen viele Opfer ihr jahrzehntelanges Schweigen. Besonders schmerzlich die jahrzehntelange Vertuschung der Taten. Die Kirche beteiligte sich am runden Tisch, der von der Bundesregierung eingerichtet wurde. Und sie ernannte einen Beauftragten für sexuellen Missbrauch, den Trierer Bischof Stefan Ackermann.
Es hat also auch Fehler gegeben, es hat auch Situationen gegeben, da muss man sagen, das war Vertuschung. Und aus heutiger Sicht waren Dinge eben fahrlässig. In bestimmten Fällen, man hätte es besser wissen können und hat es dann leider nicht getan. Das ist ja umso schmerzlicher, die Erkenntnis.
Seither wurden die Leitlinien zur Prävention und zum Umgang mit Missbrauch in der katholischen Kirche verschärft. Schon im Jahr 2010 erhoben die von Missbrauch Betroffenen hohe Entschädigungsforderungen. Matthias Katsch von der Initiative Eckiger Tisch.
Das sollte ein deutlich fünfstelliger Betrag sein, der uns auch die Chance gibt, etwas in unserem Leben damit anfangen zu können. Dass das keine Heilung und keine Wiedergutmachung sein kann, ist jedem klar.
Nach 10 Jahren ist diese Forderung sechsstellig. Sie ist auf 300.000 Euro pro Betroffenem gestiegen. Die katholische Kirche zahlte bislang als Anerkennung des erfahrenen Leidens durchschnittlich 5.000 Euro und in vielen Fällen Therapiekosten. Eine Wende signalisierten die Bischöfe im vergangenen Herbst, als sie sich bereit erklärten, deutlich höhere Summen zu zahlen. Pater Klaus Mertes warnt vor einem Freikauf der Kirche.
Es liegt eine Versuchung in diesem Vorschlag drin, nämlich gerade wegen der Höhe des Betrages, nämlich eine Mentalität zu sagen, okay, wir zahlen 300.000 pauschal an jedem, der es will, und dann haben wir die Sache hinter uns. Dann ist Ruhe. Da fühle ich mich hineingelockt letztlich in eine Freikauf- beziehungsweise, um es theologisch zu sagen, in eine Ablasslogik.
Über die Höhe der Entschädigungszahlungen und die Art der Finanzierung wird weiter gestritten.
Die Schule, wo alles begann, das Canisius-Kolleg in Berlin, 10 Jahre nach der Bekanntmachung, hunderte Missbrauchsfälle.
HR Info. Himmel und Erde.
Am vergangenen Donnerstag hat der Deutsche Bundestag über das Transplantationsgesetz entschieden und eine moderate Reform der Organspenderegeln in Deutschland beschlossen. Die Bürger sollen künftig mindestens alle 10 Jahre beim Ausweisabholen auf dieses Thema angesprochen werden. Bei dieser Entscheidung waren die Abgeordneten des Bundestages von der Fraktionsdisziplin entbunden und konnten frei nach ihrem Gewissen entscheiden. Das wollen wir mal genauer wissen. Im Sonntagsschwerpunkt bei HR Info Himmel und Erde kümmern wir uns deshalb heute um Gewissensfragen, nicht nur der Politiker. Zunächst eine Erkundung unter den Bundestagsabgeordneten. Wie steht es mit dem Gewissen in der Politik? Miriam Meinhardt hat nachgefragt.
Abgeordnete sind nicht weisungsgebunden, sondern lediglich ihrem Gewissen unterworfen. So steht es im Grundgesetz § 38 Absatz 1. Damit sind im Grunde alle ihre Entscheidungen im Bundestag Gewissensentscheidungen. So sehen es auch viele Abgeordnete, wie die FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus.
Ich würde niemals gegen mein Gewissen abstimmen. Ich habe das in der 17. Wahlperiode war ich schon mal hier, da ging es groß um das Thema Atomkraftwerke, abschalten oder nicht abschalten. Da war meine Entscheidung eine ganz andere als die meiner Fraktion. Und ich bin jetzt 60 Jahre alt, in der Zeit, in der ich Parlamentarierin war, nie irgendetwas abgestimmt, was nicht meiner Überzeugung entsprach.
Die politische Realität aber erfordert oft, der Meinung der eigenen Fachpolitiker zu vertrauen oder auch, sich den Fraktionsvorgaben unterzuordnen. Das ist auch in der Regel kein Problem, meint der SPD-Politiker Helge Lind.
Generell finde ich die Debatte, die über Fraktionszwang oft geführt wird, sehr verkürzt, weil es in einer parteimäßig organisierten parlamentarischen Demokratie tatsächlich auf Mehrheiten ankommt. Und ohne Abstimmung in Fraktionen und Fraktionsmehrheiten, Fraktionsdisziplin würde sie nicht funktionieren.
Aber welche Themen sollten dann in einer ganz offenen Diskussion ausgehandelt werden? Die ethischen Fragestellungen nach Leben und Tod, das sind die Stichworte, die fast alle befragten Abgeordneten nennen. Welche Themen konkret unter diese Definition aber fallen, da gehen die Meinungen durchaus auseinander. Gehört ein Einsatz der Bundeswehr dazu? Abstimmungen, die von den Fraktionen freigegeben werden, gibt es nicht häufig. Jetzt die Abstimmung zur Organspende, zur Sterbehilfe oder über die Ehe für alle. Die Debatten gelten dann oft als die viel zitierten Sternstunden der Demokratie.
Es sind eigentlich die Stunden des Parlaments, wo am ehrlichsten und am intensivsten und auch am emotionalsten debattiert wird, die besten Debatten.
Meint SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Eine Abstimmung nur nach dem Gewissen, ohne Fraktionsdisziplin, das ist die Chance und Pflicht zugleich, sich wirklich ausführlich mit einem Thema zu befassen, das eigene Gewissen zu befragen, sagt Grünen-Politikerin Tabea Rösner.
Die Frage ist, wie oft kann man das leisten? Wenn ich mir überlege, wie intensiv ich mich jetzt im Vorfeld dieser Entscheidung damit auseinandergesetzt habe und viele Gespräche geführt habe, habe ich natürlich viele andere Sachen nicht machen können in der Zeit. Das heißt, es muss im richtigen Verhältnis stehen.
Und was also macht das Gewissen eines Politikers, einer Politikerin aus? CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen beschreibt es so.
Das heißt, du hast ein freies Mandat. Jeder Abgeordnete hat ein freies Mandat. Und du entscheidest nach deiner Überzeugung. Und das ist deine Verantwortung. Das ist ein großes, breites Gewissen, das häufiger auch von den Abgeordneten reklamiert werden sollte.
Gewissensfragen, die Abgeordneten und die Organspendedebatte und Entscheidung im Bundestag. Bei solchen ethisch komplexen Fragen ist der Fraktionszwang für die Abgeordneten, wie gesagt, aufgehoben und die Abgeordneten sind frei, nach ihrem Gewissen zu entscheiden. Aber was heißt das eigentlich, nach dem Gewissen? Und was ist das für ein Ding, dieses Gewissen? Das hat mein Kollege Lothar Bauerochse mit Christoph Quarch besprochen. Er ist Philosoph und Autor in Fulda.
Herr Quarch, wir haben es gerade gesagt, Abgeordnete sind ihrem Gewissen verpflichtet. Sie müssen ja eigentlich hunderte von Entscheidungen treffen. Aber was ist das eigentlich? Was würden Sie als Philosoph sagen, ist das Gewissen?
Ja, ich fange vielleicht mal bei der Situation an, die wir gerade im Bundestag gehabt haben und frage mich, was macht eigentlich eine politische Frage zu einer Gewissensfrage? Und die Antwort, die ich darauf geben würde, ist folgende. Es ist eine Frage, die darüber entscheidet, ob ich am nächsten Morgen mir noch vor dem Spiegel in die eigenen Augen schauen kann. Das heißt, eine Gewissensfrage ist eine Frage, die mich in meiner persönlichen Identität betrifft oder auch in meiner moralischen Integrität. Also sie entscheidet darüber, ob ich mit mir noch eins bin. Und je nachdem, wie ich eben auf diese Gewissensfrage antworte, werde ich dann zu einer entsprechenden, ja, inneren Gespaltenheit kommen oder eben meine Integrität bewahrt haben.
Aber dieses Wort Gewissensfrage, das klingt so, als kommt die irgendwann. Also die Frage ist ja, ist das eine Instanz, die ich irgendwie in Zweifelsfragen dann anrufe, quasi wie so ein Telefonjoker? Oder meldet sich das Gewissen irgendwie selbstständig?
Also da sind die Philosophen sehr unterschiedlicher Meinung. Ohnehin hat das Wort Gewissen auch eine ganz eigentümliche Bedeutungsgeschichte. Mhm. Ursprünglich heißt Gewissen, das sagen uns auch noch die romanischen Sprachen, Conscientia, also das Mitwissen. Das Gewissen wird immer gedacht als eine Art moralischer Kommentar zu den Entscheidungen, die ich treffe oder zu den Handlungen, die ich vollziehe. Das heißt, das Gewissen ist eigentlich so eine Art Begleiterscheinung zu meinem alltäglichen praktischen Tun, in dem sich eben moralische Gesichtspunkte mit einspielen. Manche denken sich das auch so, als ob das Gewissen Kant zum Beispiel ein Ankläger wäre, mit dem das moralische Sittengesetz in mir seine Stimme erhebt, um mich dann gleichsam vor ein moralisches Tribunal zu stellen. Aber man kann schon sagen, grundsätzlich ist eigentlich immer die Idee da, das Gewissen ist gesetzt, es ist gegeben und es meldet sich von sich aus zu Wort, wenn es Bedenken gegen eine Entscheidung einlegt.
Ja, und ist das eine Kraft, die immer zum Guten drängt?
Eigentlich nicht. Also es ist eigentlich eher eine Kraft, die mich davon abhält, Böses zu tun. Das ist ja doch was anderes. Oder sagen wir, gar nicht unbedingt Böses, Fragwürdiges zu tun. Philosophiegeschichtlich sagt man immer, der Erste, der über das Gewissen gesprochen hat, war Sokrates. Der hat den Begriff zwar noch nicht, aber der erzählt von einem Daimonion, also von einer geistigen Instanz in ihm, die sich immer nur meldet, wenn er etwas nicht tun sollte, was er zu tun gerade imstande ist oder gerade im Schwange ist. Ja? Also es ist eher ein kritisches Korrektiv, das Nein sagt und nicht eine Motivationsquelle.
Ah ja, das Gewissen, die Stimme des Gewissens, eine mahnende Stimme, die uns, ja, die Mitwissender ist und die uns hindert, Böses zu tun. An dieser Stelle herzlichen Dank, Christoph Quarch, Philosoph und Buchautor aus Fulda. Wir sprechen gleich nochmal weiter über diese Stimme des Gewissens, auch wie sie geprägt wird. Wie genau wird diese Gewissensstimme geprägt? Was sind so Faktoren, die ein Gewissen prägen oder schärfen? Davon ist ja auch immer die Rede.
Ja, wie gesagt, es hängt eben ein bisschen von den jeweiligen Zugehörigkeiten ab. Mhm. In der unmittelbaren Begegnung von Mensch zu Mensch oder auch von Mensch zu Tier ist gleichsam durch diese unmittelbare Begegnung unser Gewissen bereits aktiviert und wach. Das muss man eigentlich sich aberziehen oder durch den eigenen Willen übertönen, um die Stimme des Gewissens nicht wahrzunehmen. Etwas anderes ist es, wenn es um die Zugehörigkeit zu einer Gesellschaft geht. Mhm. Da wird uns die Wertordnung dieser Gesellschaft oder eben auch der Familie, der ich angehöre, der Religion, der ich angehöre, ihre Übererziehung transportiert. Da wird das Gewissen im Prinzip durch den Sozialisationsprozess aufgebaut. Aber auch hier gilt, ich kann mich dem natürlich verwehren, ich kann quasi dicht machen und mich in meiner eigenen Egozentrik einschweißen. Und dann ist die Stimme des Gewissens kaum mehr zu hören.
Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen, so sagt es das Sprichwort. Stimmt der Philosoph dem zu?
Ja, ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Also nicht, dass ich etwas gegen das gute Gewissen hätte, aber ich frage mich, ob es überhaupt ein gutes Gewissen gibt oder ob das, was wir gutes Gewissen nennen, nicht vielmehr die Abwesenheit des schlechten Gewissens ist. Also der Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir eben mit uns selber im Reinen sind, wenn wir uns vor allen Dingen auch im Blick auf unsere diversen Zugehörigkeiten, sei es jetzt zur Natur, sei es zur Gesellschaft, im Reinen sind. Das ist dann in der Tat ein gutes Ruhekissen, ganz einfach deswegen, weil das Gewissen nicht mahnend und laut seine Stimme erhebt.
Wer spricht denn da? Die Stimme des Gewissens. Das waren Ansichten, Meinungen und vor allen Dingen philosophische Einblicke in die Frage nach dem menschlichen Gewissen. Sie hörten den Philosophen und Autor Christoph Quarch aus Fulda im Gespräch mit meinem Kollegen Lothar Bauerochse. Caritas, das heißt ja zu Deutsch Nächstenliebe. Aber Caritas, das ist auch der Name für ein Netzwerk aus vielen tausend Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden hierzulande und natürlich auch der Name des Caritas-Verbandes, dem Großkonzern der Nächstenliebe, der in Deutschland viele Sozialeinrichtungen betreibt und mehr als 500.000 Menschen Arbeit gibt. Um den Geist des Ganzen frisch zu halten und möglichst kreativ Spenden einzuwerben, denkt sich die Caritas jährlich ein Jahresmotto aus. In diesem Jahr scheint es mir sehr gelungen zu sein. Es lautet: Sei gut, Mensch, und spielt mit dem oft abwertend gebrauchten Wort Gutmensch. Matthias Bertsch hat einige von ihnen getroffen.
Gutmensch steht in großen Buchstaben auf den Plakaten, die im Mittelpunkt der diesjährigen Caritas-Kampagne stehen. Darunter sind Menschen zu sehen, die im Altersheim arbeiten oder in einem Katastrophengebiet helfen. Ein weiteres zeigt einen jungen Mann und eine Frau in einer Kletterhalle, die sich zum gemeinsamen Klettern anseilen. Der junge Mann heißt Malit. Er ist als 14-Jähriger aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Die Frau heißt Betty Philippidou. Sie hat vor 4 Jahren die Vormundschaft für den unbegleiteten minderjährigen Flüchtling übernommen.
Die Medien haben ja sehr negativ berichtet über die ganze Flüchtlingswelle, die kam, die Kinder, die alleine gelaufen sind. Und dann haben wir gesagt, wir können denen auch ruhig helfen. Wir müssen nicht immer nur vorm Fernseher sitzen und sagen, oh Gott. Und somit haben wir dann angefangen, uns damit näher zu beschäftigen. Und dann haben wir ein Flüchtlingskind genommen.
Inzwischen ist aus der Vormundschaft eine enge Freundschaft geworden. Mit Philippidous Hilfe konnte sogar die Familie Malitz nach Deutschland kommen. Und dennoch, als Gutmensch würde sie sich nicht bezeichnen.
Ich sage immer, wenn jemand auf der Straße hinfällt, helfe ich denen ja auch aufzustehen. Also ich finde, alle sollten nett zueinander sein, egal in welcher Richtung. Ob einer die Verantwortung nimmt für einen Mündel oder ob der draußen auf der Straße jemanden hilft, aufzustehen oder so. Also muss jeder für sich entscheiden, wie weit er helfen kann. Aber ich bin dagegen, wenn irgendwas Negatives passiert, dass es dann so aufgebauscht wird, als ob dann alle negativ sind.
Die Caritas-Kampagne wendet sich gegen ein Stereotyp, das vor allem in Internetforen kursiert. Flüchtlinge seien kriminell und die, die ihnen helfen, naive Gutmenschen. Das Motto »Sei gut Mensch« wurde deshalb ganz bewusst gewählt, so Caritas-Präsident Peter Neher.
Es passiert eben bis heute, dass Menschen, die sich engagieren, die sich für andere einsetzen, im Bereich der Flüchtlingshilfe oder auch in anderen Themen, damit diffamiert werden mit dem Begriff Gutmensch. Und das möchten wir so nicht stehen lassen. Und wir möchten einfach das, was gut bedeutet oder was ein guter Mensch ist, nicht Populisten überlassen, das zu definieren und zu bewerten.
Doch nicht nur das gesellschaftliche Klima müsse sich ändern, sondern auch die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen. Hier sei die Politik gefragt.
Ich gehe mal zum Beispiel von den Freiwilligendiensten aus, wo wir sehr wohl die Forderung haben, dass beispielsweise im öffentlichen Personennahverkehr jemand, der Freiwilligendienst tut, kostenlos fahren kann, dass er ein angemessenes Taschengeld kriegt, dass Einrichtungen, die überhaupt Freiwilligendienste anbieten, sie alle anbieten können, denen, die es wollen. Und das halten wir für zielsicherer als die Debatte um einen Pflichtdienst zum Beispiel.
Außer auf den Plakaten wirbt die Caritas auch im Internet für mehr gesellschaftliches Engagement. Daneben sind im Laufe des Jahres zahlreiche weitere Einzelaktionen vorgesehen. Der Caritasverband München plant einen Stricken gegen soziale Kälte. Der Caritasverband Essen will einen Kurzfilmwettbewerb zum Thema Gutmensch veranstalten.
Die neue Caritas-Kampagne heißt Sei gut, Mensch und spielt mit diesem Begriff des Gutmenschen. Und das war's hier in HR Info, Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.